Der 20. WM-Lauf, der ist Geschichte. Wir haben einen neuen Tabellenführer, Lando Norris, der hat überlegen den großen Preis von Mexiko gewonnen. Da sind wir jetzt auch noch hinter uns. Da liegt die Reforma. Da war richtig was los am Wochenende. Aber nicht nur in dieser Megacity, die wirklich geil ist, war einiges los, sondern auch in der Formel 1. Zuallererst müssen wir aber mit dem Vorfall zwischen Liam Lawson und den Marshalls anfangen. Da ist es einem Angst und Bange geworden. In der dritten Runde waren zwei Marshalls auf der Strecke und der Neuseeländer hätte sie fast erwischt. Schmidti, sag mal, wie konnte es da überhaupt so kommen?
Ja, es lagen Trümmerteile auf der Strecke und die Rennleitung hat gesagt, passt auf, wir suchen uns eine Lücke im Feld. Da könnt ihr auf die Strecke laufen und die Teile beseitigen. Jetzt ist es am Anfang natürlich relativ einfach, weil das Feld noch geschlossen ist. Man hat dann gedacht, na gut, wenn der Letzte vorbei ist, das ist unsere Lücke. Aber der Letzte war nicht der Letzte, denn der Letzte war Liam Lawson, der wegen einer Kollision mit Carlos Sainz an den Boxen war und dann noch kam. Die Streckenposten liefen los, dann kam aber die Warnung von der Rennleitung, nee, noch warten, da kommt noch einer. Das war aber schon zu spät. Jetzt muss man dazu sagen, die Stelle ist relativ übersichtlich und langsam, wenn man da aus der ersten Kurve rauskommt. Lawson war da vielleicht 100 km/h schnell. Ich glaube, die Rennfahrer reagieren gut. Der hätte da schon meiner Ansicht nach reagieren können. Es war trotzdem ein unnötiges Risiko, was da entstanden ist. Und das wird sicher noch eine Untersuchung nach sich ziehen.
Ja, auch bei 100 km/h, wenn ein Mensch getroffen wird, ist das sehr schlecht. Klar, es ist noch mehr Reaktionszeit als bei 300 km/h. Das World Field hatte das gar nicht eingespielt, sondern es kam bei verschiedenen TV-Sendern. Die FIA hat dann zu uns noch gesagt nach dem Rennen, sie gehen von einem kommunikativen Missverständnis aus. Das darf natürlich nicht passieren.
Nee, da wird man sich sicher nochmal überlegen, was machen wir in so Situationen. Wenn das Feld noch geschlossen ist, ist es relativ einfach, aber es kann eben auch sowas passieren, dass einer zwischendurch in die Boxen reinfährt und man das erst zu spät merkt. Und wenn die Leute mal losgelaufen sind, die Streckenposten, dann kann man sie nicht mehr zurückhalten. Das ist das Problem.
Ja. Zurückhalten konnte man am Start noch nicht. Max Verstappen in Runde oder vor Kurve 1, da sind 4 Autos nebeneinander zugeschossen. Ganz innen war Polesetter Lando Norris. Dazwischen oder neben ihm gleich war Landsmann Lewis Hamilton. Daneben dann Charles Leclerc und ganz außen Max Verstappen. Konnte nicht gut gehen.
Nee, konnte nicht gut gehen. Es war trotzdem ein Wahnsinnsmanöver von Max. Ich habe für einen Moment gedacht, der geht noch in Führung von Startplatz 5. Das gibt's ja gar nicht. Er war natürlich dann extrem spät auf der Bremse, kam auf den Randstein. Dadurch wurde das Auto unruhig. Er musste den ganz, ganz weiten Weg nehmen. Damit kürzt man von Kurve 1 bis Kurve 3 praktisch ab durch die Wiese. Leclerc war ja auch zu schnell oder zu spät auf der Bremse, musste auch den Weg nehmen, ein bisschen weiter innen. Und im Endeffekt hat sich dann die Reihenfolge eben so dargestellt, dass meiner Ansicht nach der Leidtragende Lewis Hamilton war. Er hatte eigentlich die Nase hinter Norris vorne und ihm hätte diese Kurve gehört, aber da kamen ihm von außen einige Leute an ihm vorbei und meiner Ansicht nach hätte er den zweiten Platz haben müssen und nicht Leclerc.
Ja, das ist so ein bisschen untergegangen mit Charles Leclerc. Nach dem Rennen habe ich gleich mit einem italienischen Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, also dass das so untergegangen ist, weil er hat sich so einen Vorteil verschafft, der ihm wahrscheinlich auch das Podest im Endeffekt gebracht hat und Lewis Hamilton nämlich nicht, weil der ist nämlich in der 6. Runde dann ja in die Fänge von Max Verstappen geraten oder man kann sagen, da haben sich mal wieder die zwei Lieblingsfeinde getroffen.
Man muss noch mal dazu sagen, glaube ich, zu dieser ganzen Szene, ich meine, dazu argumentieren, ja, ich war an dem Punkt, wo ich die Strecke verlassen habe, Vierter, also muss ich wieder Vierter sein oder Dritter oder Zweiter oder was auch immer. So kann man natürlich auch nicht argumentieren, weil dann fängt jeder an, so spät wie möglich zu bremsen und fährt von vornherein durch die Wiese und sagt, ich war ja beim Einlenkpunkt, hatte ja die Nase vorne, weil er einfach noch später gebremst hat, ohne jemals die Chance zu haben, die Kurve zu erwischen. Also da, glaube ich, braucht es ein bisschen Augenmaß und gerade im Fall Leclerc gegen Hamilton hat dieses Augenmaß gefehlt. Dann ging es eigentlich in der 6. Runde wieder von vorne los, eine ähnliche Szene, diesmal nur mit 2 Beteiligten. Das heißt, es kamen dann noch einige andere später dazu, aber die beiden Weltmeister oder im Fall von Hamilton ja Ex-Weltmeister haben sich da in den Kurven 1, 2, 3 richtig gegeben. Und im Endeffekt muss man auch hier wieder sagen, die Kurve hätte dann Hamilton gehört. Er war immer noch am Bremspunkt mit einem halben Wagenlänge vorne und Verstappen hätte den Platz zurückgeben müssen. Das Problem für Hamilton, er hat es dann ja irgendwie versucht, es war dann auf der rechten Seite auch noch George Russell da. Er kam dann nicht durch zunächst und dann hat sich die Lücke irgendwie geöffnet. Dann wollte er an Verstappen vorbei mit Macht, weil er meinte und das zu Recht meinte, mir gehört dieser Platz, war so spät auf der Bremse, dass er Kurve 4, 5 dann abgekürzt hat.
Ja, Max Verstappen, der hatte auch noch DRS, deswegen war das auch schwierig, sich da rechtzeitig vor Kurve 4 vorbeizubremsen. Max Verstappen, der ist ihm aufs Rad gerumpelt, der hat sich da schön mit Ellenbogen breit gemacht. Wir waren davon eigentlich ausgegangen, Lewis Hamilton, der wird sich ja ein bisschen kritischer äußern. Er hat am Ende so ein bisschen ja kryptisch gesagt, naja, das ist Racing, es war okay, aber ich bin der Einzige, der bestraft wird und andere kürzen ab. Ich glaube, damit hat er nicht nur Max Verstappen gemeint, sondern wahrscheinlich auch seinen Teamkollegen.
Ja, sicher, der hat beide gemeint. Und nochmal, er wurde ja nicht bestraft dafür, dass er den falschen Notausgang da genommen hat, sondern wurde dafür bestraft, dass er durch Abkürzen der Strecke einen Vorteil erlangt hat. Er hat aber keinen Vorteil erlangt, weil er ja ohnehin eigentlich den Platz, ihm gehörte der Platz, und nicht Verstappen. Ja, und der Verstappen, der dann auf der Strecke weiterfuhr, dann wieder abkürzte, hat dann auch noch den Russell da rausgedrängt. Also meiner Ansicht nach, wenn man wirklich Racing will, kann man sagen, okay, Schwamm drüber, aber keiner kriegt eine Strafe.
Ja. Und Max Verstappen, Charles Leclerc, die haben keine Strafe bekommen, konnten dann am Ende vorne mitfahren. Für Lewis Hamilton war das Rennen mehr oder weniger gelaufen. Bei Mercedes, da haben wir jetzt gleich das nächste Drama gehabt, weil George Russell, der wurde ja, wie du gesagt hast, von Max Verstappen rausgeschoben, ist Antonelli durchgeschlüpft, Berman ist auch noch durchgeschlüpft, zu dem kommen wir später. Und dann hing Russell hinter Antonelli fest und hat dann richtig Stunk am Funk gemacht. Hat dann gesagt, ich habe hier in McLaren an meinem Hinterhängen, das ist nämlich der von Oscar Piastri gewesen, der ist schneller, lasst mich vorbei. Aber die Mercedes-Ingenieure, die haben lange gewartet. Wieso?
Ja, sie haben deswegen lange gewartet, weil es sehr, sehr schwer zu erkennen ist vom Kommandostand aus, ist der wirklich schneller. Es kann ja sein, dass der Fahrer vorne ein bisschen mehr Reifen gemanagt hat, um dann auf Dauer wieder im Vorteil zu sein als der Hintermann. Und gerade diese Rennen, wo es sehr darauf ankommt, wie man seine Reifen im Schuss hält, kann man also schwer auch vom Kommandostand ausmachen, wie schnell ist der Hintermann wirklich. Man hat also am Anfang dann gesagt, nee, bleib mal da, wo du bist. Der Russell wurde dann immer ärgerlicher und hat sich immer mehr beschwert. Und dann wirklich im zweiten Anlauf hat man gesagt, ja, in Gottes Namen, dann probier's mal. Das Problem war nur, Russell war dann vorbei. Dann hat man gemerkt, naja, der Antonelli, wenn der Russell jetzt ihm wirklich wegfährt, dann ist er fällig, weil Piastri natürlich im schnellsten Auto saß. Und dann musste Russell erstmal dem Antonelli ein paar Runden DRS geben. Und dann hat man ihn dann auf den Berman losgelassen, hat aber gemerkt dann, nee, der kommt an den Berman auch nicht vorbei. Zum Schluss musste er dann den Platz auch wieder hergeben.
Da hat dann Antonelli, als Piastri durchgerutscht war, sofort am Funk gesagt, kriege ich jetzt den Platz zurück? Ja. Also der hatte das sofort auf dem Schirm. Du hattest dann noch kurz davor gesagt, der Russell muss jetzt hoffen, dass der Piastri zwischen ihm bleibt. Nach vorne, da ging dann nichts für die Mercedes. Oliver Berman, ja, sensationell. Also was der für ein Speed an den Tag gelegt hat, vierter Platz.
Ja, er hat natürlich ein bisschen von diesem ganzen Chaos einmal in der ersten Runde und einmal in der sechsten Runde profitiert. Aber es war ganz, ganz klasse, wie er sich da gegen Verstappen dann verteidigt hat. Verstappen hat ja gedacht, so, den kaufe ich mir jetzt auch noch. Er hat ja, wie gesagt, Berman kam innen durch in Kurve, ich war so ein 6, glaube ich, war diese Haarnadel, diese eckige da. Und Verstappen hat gleich wieder angegriffen, aber Berman hat ihm dann wirklich gezeigt, dass er sich da nichts gefallen lässt und ist dann wirklich toll, da in Kurve 7 hat er ihm den Schneid abgekauft und blieb dann auch vorne. Bei Berman muss man sagen, oder überhaupt bei Haas, eine unglaubliche Leistung. Er war schneller als die meisten. Wahrscheinlich der schnellste in der Gruppe war sicher Piastri, aber der kam erst ganz zum Schluss hinter ihm auf. Die Mercedes hat er sicher im Griff gehabt. Und Ayao Komatsu, der Teamchef, hat auch gesagt, wir sind eigentlich gegen Leute gefahren, gegen die wir gar nicht fahren dürften. Berman hat im ersten Stint Verstappen im Griff gehabt. Er ist ihm eher davon gefahren, als dass er unter Druck gewesen wäre. Er hat im zweiten Stint beide Mercedes im Griff gehabt und er hat im dritten Stint sich erfolgreich gegen Piastri gewehrt. Also das muss man wirklich sagen. Er hat aus dem, sagen wir mal, geschenkten Platz das Beste gemacht und hat ihn wirklich verteidigt und hat auch diesen vierten Platz am Ende verdient.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Max Verstappens Pace dann im Rennen, nachdem er den Medium-Reifen mal losgeworden ist. Das haben wir schon Anfang des Wochenendes beobachten können, dass dem Red Bull der Medium-Compound hier nicht so geschmeckt hat. Helmut Marko war vor dem Rennen zu mir positiver gestimmt und hat gesagt, ja, wenn wir mehr Gewicht im Auto haben, wird das Auto nicht mehr so stark aufsetzen in den schnellen Kurven und dann sollte es besser werden. Vor allem auf dem Softreifen hat dann auch Laurent Mekies gesagt, also der Stint war unglaublich, Renningenieur Gianfiero Lambiase hat gesagt, this is insane, also da hat er dann, ich habe vorhin nochmal die Laptimes angeguckt, er ist nur 21 tief gefahren, also wie ein Uhrwerk und das über 30 Runden.
Genau, er ist ungefähr auf dem Niveau von Norris gewesen dann in dieser Phase. Dazu muss man natürlich sagen, Norris hat einen riesen Vorsprung gehabt, der hat natürlich auch alles gemanagt. Die Mercedes-Leute haben gesagt, Norris ist da wahrscheinlich nur 90% gefahren, also der hätte sicher... Wenn Verstappen da wirklich näher gekommen wäre, hätte der da reagieren können. Also an Norris wäre er sicher nie rangekommen. Die Red Bull-Story ist ein bisschen komisch. Es ging ja ganz gut los am Freitag mit der Bestzeit, aber irgendwie hatten die eben Probleme in diesem Mittelsektor, in diesen schnellen Kurven. Das Auto hat aufgesetzt. Die Nummer mit dem vollen Tanks, die ist ein bisschen missverständlich, weil normalerweise würde die Leute sagen, ja, wenn das Auto noch schwerer ist, setzt du noch eher auf. Aber was Helmut Marko meinte, im Rennen fährt man natürlich wesentlich langsamer. Das heißt, dadurch setzt man eben weniger auf und hat dann eben nicht die Probleme, die man im Training hatte. Und man hat dann gesagt, okay, wir müssen ja diesen Medium einmal fahren, weil der harte Reifen war außer Frage, den wollte keiner eigentlich haben, bis auf zwei Verzweifelte da ganz hinten im Feld. Und dann nehmen wir den schlechteren Reifen am Anfang und den besseren Reifen am Ende und schauen, dass wir mit dem schlechteren so lange wie möglich überleben. Und das war ja auch strategisch, wirklich, muss man wirklich sagen, eine Meisterleistung. Das hat Verstappen im Endeffekt den dritten Platz gebracht. Wobei man sagen muss, und vielleicht kommen wir dann da auch noch drauf, da haben die anderen Teams ein bisschen mitgespielt. Ich meine, für einige in dieser Gruppe war der zweite Boxenstopp überflüssig.
Dann kommen wir doch gleich dazu, weil Lewis Hamilton, der ist ja gegen diese ganze Kampfesgruppe da zurückgefallen wegen der 10-Sekunden-Strafe. Und da hat dann Ferrari ihn zum zweiten Mal reingeholt. War ein bisschen überraschend, weil wir sind doch eigentlich davon ausgegangen, dass hier ein Einstopprennen gefahren wird, vor allem an der Spitze. Aber da wollte man wahrscheinlich was probieren und man hat gesehen, dass Max Verstappen kommt und ihn auch überholt hat. Mhm. Und dann haben sowohl Haas mit Behrmann reagiert, beide Mercedes wurden reingeholt und auch Piastri. Und oder als wir dann nach dem Rennen noch bei McLaren waren, hast du auch Andreas Seller die Frage gestellt, war das nötig?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, Hamilton hatte natürlich in seiner Position nichts mehr zu verlieren. Nach hinten war da genügend Luft. Er konnte sich diesen zweiten Stopp leisten. Man hat da schon gesehen, wie gut der Softreifen beim Verstappen geht und hat sich bei Ferrari gesagt, okay, machen wir das auch. Vielleicht können wir dann das Feld wieder von hinten aufrollen. Und dann gab es diesen Funkspruch, weil Hamilton lag ja am Ende dieser Gruppe. Und das heißt, er konnte eigentlich nicht derjenige sein, der die anderen reinzieht, weil die anderen waren ja vor ihm, aber es gab diesen Funkspruch bei Ferrari, komm rein, und dann hat Mercedes sofort reagiert, weil sie eben genau die Angst hatten, der Hamilton kommt rein, fährt dann mit seinen Softreifen uns dann am Ende des Rennens wieder quasi, der treibt uns in Reifenprobleme und im Endeffekt wird er uns überholen, und das hat dann diese Kettenreaktion in Gang gesetzt. Dann kamen also wirklich nacheinander die ganzen Fahrer, die in dieser Gruppe drin waren, wo Behrmann drin war, bei der Mercedes, Piastri, die kamen dann rein. Jetzt bei Mercedes, glaube ich, hat es Sinn gemacht. Die waren gestern nicht schnell genug. Die mussten sich da absichern, zumindest mal gegen den Hamilton. Bei Behrmann so halb-halb. Ayao Komatsu hat mir gesagt, ich glaube, wir hätten es verteidigen können, wenn wir durchgefahren wären. Die Reifen waren gut im Schuss. Aber eins war uns klar, den Verstappen werden wir wahrscheinlich so oder so, egal mit welcher Strategie, nicht halten können. Der dritte Platz, es wäre zwar schön gewesen, aber bevor wir einen sicheren vierten Platz opfern für einen unsicheren dritten Platz, machen wir das, was die anderen in dieser Gruppe machen und kümmern uns jetzt mal nicht darum, ob wir vor dem Verstappen noch irgendwie ins Ziel kommen. Er hat auch gesagt, wenn wir alle draußen geblieben wären, wäre der Verstappen wahrscheinlich nie Dritter geworden, weil er hätte dann ja einen DRS-Zug getroffen und dann wäre es auch für ihn schwierig geworden, den zu überholen. Das war das Gute für Max, dass er dann immer freie Bahn hatte, als die dann alle mal weg waren. Wären sie draußen geblieben, hätte er einen nach dem anderen eigentlich überholen müssen. Das hätte er wahrscheinlich nicht geschafft, weil dann hätten seine Softreifen natürlich auch gelitten im Verkehr, die ja so in freier Fahrt eigentlich im besten Zustand noch waren.
Also hat man unfreiwillig ein Geschenk an Max Verstappen gemacht, vor allem McLaren, weil ich meine, Oscar Piastri, der kann mit den Reifen umgehen, auch wenn es gerade nicht so läuft, und weil der McLaren das beste Auto ist im Reifen schon.
Also Piastri hätte draußen bleiben müssen und dann wäre meiner Ansicht nach auch Dritter geworden, weil er hatte den Speed, das hat man gesehen. Er war der Einzige in dieser Gruppe, der immer dicht auffahren konnte und das über lange, lange Zeit. Das geht eigentlich gar nicht. Das zeigt, wie gut der McLaren wieder zu seinen Reifen in diesem Rennen war. Und wenn er dann mal freie Fahrt gehabt hätte, hätte er meiner Ansicht nach Verstappen halten können. Andreas Seller hat gesagt, ja, aber wenn wir draußen bleiben, bleibt der Russell auch draußen. Das glaube ich eben nicht, weil bei Mercedes, ich glaube, die wussten, das halten wir mit dem Tempo nicht bis zum Ende durch. Also wir brauchen nochmal diesen Boxenstopp. Und dann müssen wir halt den Piastri in Gottes Namen fahren lassen.
Das könnte dann sein, dass 5 WM-Punkte Oscar Piastri am Ende der Saison fehlen. Und dann kommen wir nämlich zu der größten Auswirkung hier, die das Rennwochenende hatte. Weil das erste Mal seit dem großen Preis von Saudi-Arabien, das ist 6 Monate her, haben wir wieder Lando Norris als Tabellenführer. Und nach Zandvoort, ich weiß noch, da waren wir uns eigentlich fast sicher, die WM ist gelaufen, 34 Punkte vor Lando Norris im gleichen Auto und jetzt liegt er einen Punkt zurück.
Ja, dann kam eben 4 Rennen, wo gar nichts mehr ging. Der Piastri kann sich bis jetzt nicht erklären, was da eigentlich los ist mit ihm. Vor allem jetzt die beiden letzten Rennen. Andrea Stella begründet das eben damit, das waren beides Rennstrecken, wo die Strecke wenig Grip bietet und da ist Lando Norris außergewöhnlich gut, weil er so ein gutes Gespür dafür hat, wie viel kann ich noch dem Auto, dem Reifen zumuten, dass ich ohne Rutschen durch die schnellen Kurven komme. Und Piastri ist der aggressivere Fahrer, der eigentlich in den schnellen Kurven einen Tick besser ist als Lando Norris. Und Stella sagt, das passt ja auch, solange der Grip von der Strecke da ist. Aber für solche Strecken wie Mexiko und Austin ist ein bisschen zu aggressiv. Dann kommt er ins Rutschen, dann werden die Reifen heiß und dann büßt er in anderen Kurven auch noch. Also Piastri hat zwar gestern gesagt, ja, man hat ihm gesagt, er soll seinen Fahrstil umstellen. Und es hat im Rennen auch schon wesentlich besser geklappt. Aber auf der anderen Seite sagt er, was ich nicht verstehe, 18 Rennen lang hat mein Fahrstil funktioniert. Und jetzt kommen plötzlich 2 Rennen, wo es nicht mehr gehen soll. Das Auto ist das gleiche geblieben, die Reifen sind die gleichen geblieben. Also er ist da schon ein bisschen skeptisch, ob das wirklich alles so stimmt. Ich glaube, tief in ihm drin vermutet er immer noch, dass vielleicht das Auto doch was abgekriegt hat bei dieser Startkarambolage in Austin und vielleicht irgendeinen versteckten Schaden, den man nicht sofort findet. Man muss da vielleicht das Auto nochmal wirklich auseinanderbauen. Vielleicht, ich glaube nicht mal das Chassis, dazu war der Crash in Austin nicht groß genug, aber vielleicht die Aufhängung, dass sich da irgendwas verwendet, was ihm dann in den schnellen Kurven das Gefühl gibt, das Auto ist unruhig, das bewegt sich zu stark Stella streitet das natürlich ab. Er sagt, nee, das Auto ist in Ordnung. Der Piastri muss sich eben da ein bisschen umstellen. Und er sagt, er sei ja auf einem guten Weg, wie das Rennen gezeigt hat. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass der Piastri plötzlich so abfällt.
Ja, wir waren uns eigentlich sicher, er ist der sozusagen neue Iceman. Der wird die WM nach Hause fahren. Ich habe den Eindruck, bei ihm fährt jetzt auch die Sorge mit. Er hatte ja die ganze Zeit eigentlich nur was zu verlieren. Er hat zwar immer gesagt, ja, ich habe mich nie sicher gefühlt, aber jeder kennt Sport und weiß, wenn es dann um die letzten Punkte geht, wenn es um die letzten Minuten im Fußball geht, wenn es um die letzten Rennen der Formel 1, die letzten Kurvenrunden geht, dann fährt der Kopf mit. Also du weißt ja, du hast was zu verlieren. Vielleicht ist das jetzt auch ein Vorteil. Jetzt ist er ein Punkt hinten und kann sagen, jetzt Lando, bitte. Und der war ja auch nicht immer sattelfest, was die Nerven angeht.
Nee, aber ich glaube, bei Piastri fährt, glaube ich, schon auch noch so ein großes Fragezeichen im Hinterkopf mit. Wir haben das ja schon mehrmals thematisiert. Ja. Es waren diese ganzen Strategien, die nicht funktioniert haben, ob das Imola, Spielberg oder Budapest war. Es war natürlich Monza, der Platztausch. Dann hatte er also noch die Unfälle. Es war natürlich seine eigene Schuld da in Baku. Das war nicht gerade förderlich. Dann kam Singapur, wo er der Meinung war, Norris hätte den Platz zurückgeben müssen, wurde während des Rennens nicht gemacht. Im Nachhinein hat man dann Norris die Schuld gegeben, was ich meiner Ansicht nach auch lächerlich war.
Und hier wieder zurückgenommen, muss man auch mal sagen.
Ja, genau, und die wieder zurückgenommen, aber dann bekam Norris eine Strafe, in Anführungszeichen. Das heißt, man hat Piastri bis zum Ende der Saison das Recht eingeräumt, in der Qualifikation zu bestimmen, fahre ich als Erster raus oder fährt der Norris als Erster raus. Dann kommt die Nummer in Austin, wo wir eigentlich gedacht haben, ja, die ist schon gegessen. Ja. Da gibt es eigentlich nicht viel zu besprechen bei McLaren. Das war eine Kettenreaktion. Da hat sicher vielleicht der eine ein bisschen mehr, der andere weniger Schuld. Aber McLaren hat dann relativ aggressiv dem Piastri, also seinem eigenen Mann, die Schuld gegeben, statt dass man sagt, naja, das war der Hülkenberg oder der Alonso oder wer auch immer. Und dadurch wurde die interne Strafe für den Norris wieder aufgehoben. Auch das bleibt bei Piastri hängen. Das ist ganz klar. Irgendwann ein enger Vertrauter von ihm hat mir gesagt, der stellt sich immer die Frage, oder hat sich jetzt in letzter Zeit immer öfter die Frage gestellt, warum? Ich führe hier die WM an, seit April, wie du gesagt hast, und das Team steht nicht hinter mir. Ich kriege eigentlich da permanent irgendwelche Ohrfeigen ab.
Glaubst du, das wird auch Auswirkungen auf die Zukunft von Oscar Piastri bei McLaren haben? Wenn dann mal so eine Beziehung so einen Riss hat, dann ist es ja viel, viel schwieriger, das wieder zu kitten. Und manchmal oder im Fahrerlager geht ja schon so ein bisschen auch das Gerücht um, Lando Norris will man jetzt dieses Jahr zum Weltmeister machen. Er ist der Liebling von McLaren, hat den ganzen Aufbau mitgemacht. Ich glaube auch nicht mal, dass es zwischen Lando Norris und Oscar Piastri ist. Ich denke, die gehen fair miteinander um. Also nichts von Fernando Alonso gegen Lewis Hamilton oder Senna gegen Prost früher. Deshalb meine Frage an dich mit deiner Erfahrung. Trotz des Vertrages, glaubst du, dass Piastri nach der Saison sich das anschauen wird und sagt, da muss ich mich mal umschauen?
Kann passieren. Es hängt jetzt viel davon ab, wie die letzten vier Rennen da verlaufen. Und zwar, was McLaren macht, wenn jetzt Norris in Führung bleibt, vielleicht Verstappen noch mal ein bisschen aufholt. Wie schnell wird man dann auf einen setzen? Wenn man jetzt dann gleich sagt, sagen wir mal, man lässt Brasilien noch laufen und merkt aber, der Verstappen kommt jetzt doch wieder näher. Ich kann mir vorstellen, dass man dann schon ab Las Vegas die Karten auf den setzt, der vorne liegt. Also zumindest mal, wenn es Norris ist. Und dann wird natürlich Piastri auch sagen, ja, kaum liegt er in Führung in der WM, wird er unterstützt. Und ich war die ganze Zeit in Führung, wurde nicht unterstützt. Also davon wird sehr, sehr viel abhängig. Es ist wirklich schwierig zu sagen, vorherzusagen, was genau passiert, weil wir ja nicht wissen, wie die nächsten Rennen ausgehen.
Ja, und vielleicht auch bei Las Vegas im Hinterkopf, da ist McLaren letztes Jahr schon ziemlich untergegangen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Bammelstrecke für sie. In Brasilien, da sollten sie eigentlich, wenn es trocken bleibt, gut bei der Musik sein. Aber letztes Jahr, da ist Max Verstappen mit einer wirklichen Weltklasseleistung von Platz 17 auf 1 gefahren im Regen. Jetzt nehmen wir mal an, du warst schon so oft in Brasilien und dann schüttet's da mal wieder und Max gewinnt bei 36 Punkten. Die holen nicht viele Punkte.
Absolut, ja.
Dann haben wir irgendwie.
Es ist wieder ein Sprint, da kann man auch noch immer Punkte gut machen. McLaren ist jetzt aber wieder ein bisschen hoffnungsvoll. Stella hat ja gesagt, ich glaube jetzt wieder mehr an diesen Titel, dass einer unserer Fahrer den Titel holt. Unter normalen Umständen sollte Brasilien eine McLaren-Strecke sein. Las Vegas, wie du schon sagst, hat man ein bisschen Bammel davor, aber Stella hat auch gesagt, was uns ein bisschen mehr entgegenkommt, ist, unser Problem in den letzten beiden Jahren in Las Vegas war ja immer, dass die Reifen gekörnt haben, weil es so kalt ist. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil diese Pirellis, die jetzige Generation Reifen, die können nicht mehr. Das heißt, also das Problem ist in Las Vegas mal weg. Ich glaube trotzdem nicht, dass McLaren in Las Vegas ein Sieger ist. Da sehe ich eher Mercedes vorne, also auch nicht Red Bull. Und dann kommen wieder zwei Rennstrecken, wo Stella sagt, da sind wir gut. Also er hat jetzt wieder ein bisschen mehr Zuversicht. Also deswegen werden die nächsten vier Rennen wirklich ein echter Test für McLaren, wie spielen wir fair gegenüber unseren beiden Piloten. Mein einer wird immer vorne liegen und dann muss man eben den anderen immer besänftigen irgendwie.
Also du hast immer noch, sag ich mal, die Sorge aus McLaren-Sicht, dass der Max da zu nahe dran ist, dass sie weiterhin nervös sein werden?
Ja, der hält die natürlich auf Trab. Er ist ja immer noch da. Im Endeffekt muss ich sagen, Max Verstappen hat das Rennen verloren, aber für mich war er auch ein Gewinner. Denn er ist der WM-Spitze um 4 Punkte näher gerückt. Ihm ist ja scheißegal, ob er den Norris schlagen muss oder den Piastri. Gegen den Piastri hat er gewonnen und der war ja an der WM-Spitze. Und deswegen, vorher war der Rückstand auf die WM-Spitze 40 Punkte, jetzt ist er 36. Das ist halt ein anderer Spitzenreiter.
Ja, also da wird es wahrscheinlich weiterhin spannend zugehen an der Spitze und auch mit Max Verstappen. Ich glaube trotzdem, dass wir mit Ferrari und Mercedes zwei Dark Horse auf jeder Rennstrecke haben werden. Ferrari, wenn sie hier auch gut waren und man ja auch, sag ich mal, aus Hamilton-Sicht die Hoffnung hatte, dass er jetzt endlich mal das erste Podest einfährt, die sehen wir nicht so stark in Brasilien, aber in Las Vegas waren sie eigentlich nicht so schlecht die letzten Jahre.
Da waren sie sehr gut. Also ich würde mal sagen, Las Vegas könnte eine Nummer zwischen Mercedes und Ferrari werden und McLaren und Red Bull müssen sich hinten anstellen, weil es wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr kühl sein. McLaren hat ja hier in Mexiko auch von den relativ hohen Temperaturen profitiert, aber auch, dass die Luft so dünn ist. Denn McLaren hat irgendetwas in seinem Auto, und das würde jeder gerne wissen, was das ist, die haben ein Kühlsystem innerhalb, dass man natürlich nicht reinschauen kann. Die kommen mit kleineren Öffnungen für den Einlass und kleineren Öffnungen für den Auslass aus. Wir haben uns ja in der Startaufstellung mal alle Autos angeschaut. Der da hinten am meisten geschlossen ist, ist der McLaren. Und jeder fragt sich, wie geht das? Also er verliert dann auch, oder er gewinnt relativ zu den Gegnern, bei solchen Rennen, wo es eben heiß ist, wo die Kühlung eine große Rolle spielt, wo man unter Umständen die Verkleidung öffnen muss, damit man im grünen Bereich bleibt, da gewinnt McLaren am meisten, weil sie eben ein Kühlsystem haben, was auch immer sie da im Inneren des Autos machen, das ihnen kleinere Öffnungen erlaubt. Und kleinere Öffnungen heißt bessere aerodynamische Effizienz.
Bessere aerodynamische Effizienz, die hatte sich auch Williams hier oft. Da war bei Carlos Sainz ein ziemliches Chaosrennen vonstatten gegangen. Im Qualifying sensationell Siebter geworden, wegen der Strafe aus Austin 5 Plätze zurück. Dann zweimal zu schnell in der Box gewesen nach dem Kontakt mit Liam Lawson. Da ist ihm, sind die Sensoren beschädigt gewesen, deshalb konnte man die Geschwindigkeit nicht mehr richtig ermitteln. Und am Ende ist er dann im Stadion ausgerollt. Und das war so der letzte Aufreger des Rennens, weil es hat Leclerc geholfen, der vor Verstappen bleiben konnte, und Oliver Baumann vor Piastri, sonst wäre Piastri jetzt doch noch WM-Führender. Die Rennleitung hat einen VSC ausgerufen. Helmut Marko hat gesagt, es war ein verspätetes Geschenk von Sainz an Ferrari, der ja mal Pilot bei denen war. Wie würdest du es einordnen, auch wenn du die Bilder gesehen hast, wo er stand?
Ja, also erstmal, er hat sich gedreht, hat auch irgendwie angeschlagen, wollte dann noch aus der Gefahrenzone fahren, aber irgendwie hat er gemerkt, da ist was krumm an meinem Auto, hat das Auto dann abgestellt. Er stand in Kurve 12, 13, 14 ist das, es ist so ein kleiner Rechtsbogen, da ist man dann schon wieder so um die 100, 120 km/h schnell. Viele haben das verwechselt mit der Kurve davor, die ist wirklich nur 60 km/h. Einer hat gesagt, hey Leute, der steht eigentlich relativ weit weg von der Strecke, da fährt man nur 60, man fährt da nicht 60, dort wo er stand, fährt man 120. Er war schon eigentlich nicht jetzt direkt in der Schusslinie, also, aber die FIA ist eben da ein gebranntes Kind. Man will auf keinen Fall, dass ein Auto in ein anderes reinfährt. Also dann, wenn ein Auto abfliegt, dann bitte in die Tech-Pro-Barriere oder was auch immer das ist. Aber nicht in ein anderes Auto, das ist immer ein Gefahrenmoment. Man hätte vielleicht es bei doppelt Gelb bewenden lassen, wenn das Auto nicht geraucht hätte. Also man wusste nicht, müssen da vielleicht noch schnell Streckenposten hinspringen, um irgendeinen Brand zu löschen, der da entstehen könnte. Deswegen hat man diese VSC-Phase ausgerufen. Es hat halt ein bisschen lange gedauert, bis die dieses Auto dann weggezogen haben. Es waren ja 1,5 Runden. Mhm. Und die VSC-Phase wurde aufgehoben, exakt in dem Moment, wo die Top-Autos durch die zweite DRS-Zone gefahren sind. Das heißt, danach war gar keine Chance mehr, irgendjemand zu überholen.
Also perfekt gelaufen für Leclerc und Baumann in dem Fall. Schmiddi, wir gehen jetzt nach Hause. Zwei Rennen hatten wir jetzt hintereinander, war einiges los. Austin eher auf politischer Seite. Hier hatten wir auch echt geiles Racing wieder. Ja, was erwartest du dir noch für die letzten Rennen? Was erwartest du dir für Brasilien? Wir hatten es kurz davon.
Ja, also ich würde mal sagen, wenn Brasilien normales Wetter liefert, also entweder konstant trocken oder vielleicht auch konstant nass, McLaren, das dürfen wir nicht vergessen, die waren heuer im Regen saustark, weil sie eben ihre Intermediates oder was auch immer dann besser behandeln als alle anderen Autos im Feld. Also das darf man nicht vergessen. Aber wenn es natürlich wieder so ein Chaosrennen wird, wir wissen, da hat meistens der Max die Nase vorne, weil Red Bull gerne auf Risiko geht in der Strategie und die anderen da eher etwas konservativ sind, speziell McLaren, und das ist natürlich ein Riesenvorteil, und der Max macht keine Fehler bei solchen Bedingungen. Also ich glaube, Red Bull wird hoffen, dass das Wetter da ein bisschen chaotisch sein wird. Ich glaube, wenn es trocken ist, werden die McLaren sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Das ist eine Strecke für sie. Es hat schnelle Kurven, mittelschnelle Kurven, wo sie immer noch das stärkste Auto haben, und auch Kurven mit dem längeren Radien. Also wird schwer sein, die zu schlagen. Dann Las Vegas, meiner Ansicht nach, eher eine Sache zwischen Mercedes und Ferrari. Und hinten raus Katar, eigentlich auch wieder eher eine McLaren-Strecke. Aber trotzdem, man darf Max Verstappen nie abschreiben. Man hat das auch gestern wieder immerhin gesehen. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass der dann noch auf Platz 3 vorfährt. Und vor allem wir dann den letzten Stint gefahren ist. Da kann man nur sagen, das kann wahrscheinlich nur einer, und das ist er.
Wir wollen von euch wissen, wie habt ihr das Rennen in Mexiko gefunden? Was sagt ihr, wie sich das WM-Duell oder der Dreikampf jetzt entwickelt? Wir haben einen neuen Tabellenführer. Zieht es Lando Norris durch? Kommt Oscar Piastri zurück? Oder macht's Max Verstappen? Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir melden uns dann wieder, beziehungsweise Schmidti und Tobi. Für die geht's nach Brasilien. Ich habe jetzt ein bisschen Pause. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.